Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet. Und wir haben Wochenende und auch wieder Gelegenheit, in dieser Zeit der nächsten Tage über vieles nachzudenken oder vielleicht auch Dinge auf uns wirken zu lassen, um eventuell neue, andere Antworten auf manche Fragen zu finden, als wir es bis jetzt konnten oder vielleicht auch noch nicht konnten. Immer wieder bekommen wir Zuschriften, in denen wir aufmerksam gemacht werden auf die Symbolik im Geschehen und auf bestimmte Begriffe oder Zahlen. Die Zahlen, die Zahl 666 zum Beispiel. Wenn man diese Zahl nennt, dann sagen die, oh, da ist der Teufel drin. Das ist die Zahl des Teufels. Alles, was damit in Verbindung steht, ist satanisch. Ist das aber wirklich so? Ich meine, wenn wir wissen, dass der Mensch sich die Welt im besten Sinne untertan machen sollte, nämlich im Rahmen der Schöpfungsgesetze, dann ist auch klar, dass alles, was der Mensch hier im besten und konstruktiven umsetzen kann, aus der Schöpfung kommt. Alles, was wir hier nutzen, jede Ressource, jedes Material, jeder Gedanke, alles, was wir sind und was uns ausmacht, kommt ja nun mal aus dieser großen und hohen Energie. Wir Menschen, wir allerdings haben die Gelegenheit, das Ganze zum Guten zu verwenden oder eben nicht. Und das oder eben nicht genau ist passiert in den letzten tausenden Jahren. Wir wollen mal über die Zahl 666, diese geheimnisvolle Zahl, ein bisschen näher sprechen, ein bisschen genauer, die ja auch in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament zu finden ist. Ich habe hier einen Text vorliegen von einem weisen Menschen, der auch vor 100 Jahren gelebt hatte und einer derjenigen war, der auch um Atroschin herum wirkte. Also Atroschin, der Autor der drei grünen Bücher. Und dieser Mann heißt Herbert Vollmann. Und er hat sich mit der Zahl 666 im Rahmen der Schöpfungsgesetze beschäftigt. Und wir wollen da mal reingehen. Was heißt das eigentlich hier alles? Diese Verwirrung von dieser Zahl 666 sprechen so viele bedeutungsvoll, geheimnisvoll. Wow. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Also wenn man danach fragt, ja, was meinst du denn eigentlich? Oder was meinen Sie damit? Ja, nee, das ist ganz, ganz dunkel, ganz düster ist das. Genau, und da, das war's denn mit den Erklärungen. Das, was Herbert Vollmann geschrieben hat, erscheint mir schlüssig und ich möchte mal mit euch das durchgehen. Er schreibt, ein Bild, das von jeher Gegenstand eingehender Betrachtungen und Deutungen gewesen ist, ist das Tier mit den zwei Hörnern. Vor allem deshalb, weil mit ihm die geheimnisvolle Zahl 666 verbunden ist. Da heißt es zum Beispiel in der Bibel, und ich sah ein ander Tier aufsteigen aus der Erde und hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Johannes Offenbarung 13. Weiter heißt es, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ebenfalls Zitat aus der Johannes-Offenbarung. Alle menschlichen Deutungen, darüber schreibt Vollmann, blieben bis jetzt erfolglos. Ob nun für das Tier Einzelpersonen genommen wurden oder geistliche oder irdische Mächte verschiedener Jahrhunderte. Denn das Tier mit den zwei Hörnern, zwei Worte, steht für den weltumfassenden Begriff die Sünde. Der Name des Menschen aber, der die gleiche Zahl hat wie das Tier, genannt die Sünde, ist Johannes der Täufer. Die Zahl 666 ist ausdrücklich dazu als Schlüssel genannt. Wir werden gleich sehen, was Herbert Vollmann damit meint, aber ihr seht ja oft in den okkulten Deutungen und Bildern, wie dieses Tier mit den zwei Hörnern benutzt wird, um Dunkles und tatsächlich Düsteres verbreiten zu wollen. Herbert Vollmann erklärt das folgendermaßen, denn auch die Zahl 666 ist eben nicht von Beginn an düster und dunkel gewesen, sondern ist dazu von Menschensinn gemacht worden. Die Zahl an sich hat eine ganz, ganz andere Bedeutung. Vollmann erklärt, wie jede andere Zahl trägt auch die Zahl 666 die schärfsten Gegensätze in sich. So ist bei der Zahl 666 auf der einen Seite die Sünde im Dienste des Dunkels die Ursache allen Übels, der Widersacher gegen Gott. Sie ist es, welche die Welt regiert, zum Schlechten verführt und immer wieder überredet, das erste Tier anzubeten, das die unumschränkte Herrschaft des erdgebundenen Verstandes verkörpert. Auf der anderen Seite steht Johannes der Täufer, der hohe und reine Geist, der treue und demütige Diener des Lichtes, der begnadete Vermittler der göttlichen Offenbarung. Als machtvoller Streiter gegen die Sünde schwingt sein Name in der gleichen Zahl. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Johannes der Täufer, wenn ihr die Johannes-Offenbarung lest, ist nicht der Johannes damit gemeint. Dieser Johannes, der die Offenbarung gebracht hat, ist der Jünger Johannes gewesen. Während Johannes der Täufer, wer ein bisschen bibelkundig ist, weiß das natürlich alles, ist derjenige gewesen, der Christus auf dessen Pilgermarsch durch die Lande voranging, um die Menschen zu taufen im Namen Gottes. Christus, der Gottessohn, war ja gekommen, um die Menschheit auch aus dem damaligen Dunkel, das schon herrschte, herauszuführen. Und eigentlich hätte seine Mission auch viel länger gehen sollen. Er ist dann leider ermordet worden, wofür man ihn in der Kirche heute noch bedauert und sagt, na ja, also er ist für unsere Sünden gestorben, immerhin, dafür hat Gott ihn geschickt. In Wahrheit haben die Menschen eine völlige Fehlleistung hingelegt und kirchlich gesehen ist das leider bis heute so, denn dieses Opfer, das Christus gebracht hat und bis zum Schluss durchgehalten hat, nämlich im Sinne Gottes weitergesprochen hat, er hätte das ja auch lassen können, dann wäre er begnadigt worden, hat er aber nicht. Und diese Tat, die wird ja heute dargestellt nach dem Motto, Gott wollte das so. Also eine völlig unsinnige These. Und Johannes der Täufer war derjenige, der voranging. Christus kam immer dann ein paar Stunden, manchmal auch ein paar Tage hinterher, um schon von Johannes, dem Täufer, den bereiteten Boden zu betreten. Denn damals ging sein Ruf wie Donnerhall durch die Lande und viele Menschen spürten tief in ihrem Herzen, die Menschen waren damals noch einfacher, noch kindlicher, noch schneller dazu zu bewegen, ihren Geist zu öffnen. Und sie warteten auf ihn, also viele, manche natürlich auch nicht. Ja, und wie heißt es hier weiter? Also ich wollte nur klar machen, dass eben der Johannes das nicht ist, der Johannes der Täufer, der die Offenbarung gebracht hat. Nur eine weise Vorsehung, heißt es hier weiter, die in der Allweisheit Gottes verankert ist, konnte vor fast 2000 Jahren in der Bildersprache zum Ausdruck bringen, was sich heute in der dazu berufenen deutschen Sprache wörtlich, das heißt in den Worten die Sünde und Johannes der Täufer erfüllt. Diese Voraussage beruht auf keinem Willkürakt. Sie konnte nur innerhalb der Schöpfungsgesetze im Hinblick auf den falschen Schicksalsweg gegeben werden, den die Menschheit zur Zeit der Offenbarung in freiem Wollen eingeschlagen hatte. Dieselbe weise Vorsehung schenkte dazu berufenen Menschen zur bestimmten Zeit den Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses der Zahl 666, der in den in der Schöpfung schwingenden Zahlengesetzen zu finden ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kam es zu einer Verbindung zwischen den Zahlengesetzen und der für die Lösung ausersehenen deutschen Sprache? Was hat das alles miteinander zu tun? Zu diesem Zwecke, schreibt Vollmann, mussten die Zahlengesetze irdische Hüllen bekommen, in die sie verankert werden konnten, die Buchstaben. In einer langen Entwicklung wurden aus den Buchstaben die Worte so lange geformt, bis durch Hin- und Herschieben der einzelnen Buchstaben im Gebrauch der Sprache die richtigen, im Zahlengesetz schwingenden Worte gebildet waren. Unter anderem geben die sogenannten Lautverschiebungen, ca. 250 vor Christus und ca. 660 nach Christus, ein beredtes Zeugnis davon, heißt es hier. Diese ganze Sprachentwicklung wurde stets von einer weisen Führung gelenkt, die durch Einwirkung auf den Geist der Menschen, auf die innere Stimme vor sich ging. Ja, und jetzt geht es hier darum, wie die Fähigkeit des Menschen, Worte zu bilden, überhaupt zustande kam. Sie liegt in seinem Geiste als besonderes Geschenk des Schöpfers. Das ist übrigens, ihr Lieben, auch der Grund, warum wir mit der Sprache, mit der Verwendung der Worte extrem vorsichtig umgehen sollten. Denn diese Worte, jedes einzelne, das ihr sprecht, das wir sprechen, entfaltet Kraft und Macht, Formen, die wirken. Und dieses Geschenk des Schöpfers, das hat er natürlich allen Menschen auf der Welt gemacht. Es gilt für alle Sprachen, nicht nur für uns, für die deutsche Sprache. Schon in der Schöpfungsgeschichte wird erwähnt, dass der Mensch diese gnadenvolle Gabe des Wortformens benutzte und den Tieren einen Namen gab. Das liest man zum Beispiel im Alten Testament, im ersten Buch Moses. Weiter heißt es, ein matter Abglanz des lebendigen Gotteswortes, aus dem die Schöpfung erstand, liegt noch in unserem Menschenwort. Daher ist auch das Menschenwort lebendig, hat eine auslösende gute oder schlechte Wirkung, je nachdem, wie es der Mensch in seiner Willensfreiheit benutzt. Wenn auch die Auslösungen noch in der Nähe des Irdischen liegen, so können sie doch bei falscher Anwendung der Sprache verheerende Folgen haben und, man höre und staune, den Niedergang ganzer Völker herbeiführen. Es wird jetzt ein Rudolf G. Binding zitiert, der hat gelebt zwischen 1867 und 1938, der über die Lebendigkeit der Sprache spricht. Da heißt es, die Sprache ist das untrügliche, vollständige, unwillkürlich alle Züge enthaltene Bild des Charakters jedes Volkes, das wahre Gesicht seines Innern und die Stimme seines Herzens. keine andere Äußerung des Wesens ist so vollständig und so sein eigen. In der Sprache, ja schon im einzelnen Wort, tritt der Geist und die Artung der Nation ans Licht, tritt in den Raum der Geschichte, tritt in den Raum der Welt und der Sterne. Reichtum und Armut ihrer Seele, Kraft und Schwäche ihres Wesens, Tiefe und Höhe ihres Fluges, Innigkeit und Einfalt ihrer Gefühle, Größe und Adel ihrer Gesinnung, Weite und Enge ihrer Menschlichkeit. Sie werden für jedes, in jedem Wort, das der Seele ihres Volkes entstiege, wiedergeboren. Heute wie eh, in alle Zukunft wie je. Ja, und weiter schreibt dann Herbert Vollmann, der jetzt zurückkehrt zur deutschen Sprache, die ja gerade im Mainstream ziemlich verhunzt wird, vielleicht ja auch vorsätzlich. Als diese Sprache ihrer Vollendung entgegenging, waren zum gegebenen Zeitpunkt auch berufene Menschen da, die auf leises Drängen ihrer lichten Führung mit der Forschung nach den Zahlen und ihren Gesetzen begannen. So fanden sie die Zahlengesetze, mit denen das Geheimnis der Zahl 666 enthüllt werden konnte. Die Zahlengesetze hier zu veröffentlichen, würde zu weit führen und bleibt einer späteren Zeit vorbehalten. Es soll lediglich das Ergebnis der Berechnungen genannt werden, da hierfür ein Interesse bestehen dürfte. Weiter heißt es, nicht ohne Grund wurde also besonders die deutsche Sprache seit langem sorgfältig vorbereitet. Viele Auserwählte waren daran beteiligt. Martin Luther, auf dessen Sprachschöpfung schon mal eingegangen wurde in diesem Buch, aus dem ich hier vorlese, war nur einer davon. Aber er war sehr wichtig, weil er einen Markstein in der Entwicklung der deutschen Sprache setzte und weil er die Offenbarung des Johannes so in die neue deutsche Sprache übersetzte, dass diese Übersetzung als Grundlage für die spätere Aufschließung der sieben Siegel nach den Zahlengesetzen dienen konnte. Und so übersetzte Luther zum Beispiel richtig eines Menschenzahl gegenüber anderen Übersetzungen, in denen eine Menschenzahl steht. Eines Menschenzahl ist natürlich etwas anderes als eine Menschenzahl. Dies kann auf viele Menschen zutreffen, während mit eines Menschenzahl im Gegensatz zu einer Menschenzahl eine bestimmte Zahl, nämlich die von Johannes dem Täufer gemeint ist. Die jetzige Weltenwende, die das Weltgericht mit sich bringt, ist, schreibt Vollmann, eine Zeit göttlicher Erfüllungen. Und eine dieser Erfüllungen ist die Enthüllung der Offenbarung des Johannes, die Öffnung der sieben Siegel. Dazu gehört auch die geheimnisvolle Zahl 666. Die Übereinstimmung dieser Zahl mit den Worten die Sünde und Johannes der Täufer bestätigt sowohl die Richtigkeit der sprachlichen Entwicklung als auch das richtige Einfügen der Zahlengesetze in die Sprache. Oft genug, bemerkt Vollmann, haben menschlicher Unverstand und Besserwissenwollen diese Entwicklung gestört oder zu hemmen versucht. Umso mehr müssten gerade jetzt die Menschen, auch die deutsche Sprache sprechen, sich um die Erkenntnis bemühen, welch hohe Gnade darin liegt, dass ihre Sprache als Werkzeug großer Erfüllungen ausersehen ist. Sie gleicht einem mit vieler Mühe geschliffenen Edelstein, der behütet werden muss und weder beschmutzt noch in seinem Gefüge verändert werden darf, wie es leider immer wieder geschieht oder versucht wird. Also auch schon vor vielen Jahrzehnten. Wie eng Deutschland mit dem gewaltigen Weltgeschehen verbunden ist, zeigt die Übersetzung dieses Wortes nach den Zahlengesetzen. Es schwingt in der Zahl 666. Das bedeutet Macht. Und wie wurde gerade die Macht in Deutschland missbraucht und mit ihr gesündigt, anstatt sie zu benutzen zur Schaffung eines gottgewollten Friedensreiches? So enthüllt sich uns das Geheimnis der Zahl 666 im 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes, welcher der Täufer genannt wird. Wer konnte es anders sein als dieser hohe Berufene, der Täufer, der den Gottessohn Jesus auf Erden taufen durfte? Durch die nüchternen Zahlen erleben wir, wie wunderbar die Gesetze sind, die der Gotteswille in seine Schöpfung gelegt hat, und wie die liebevolle große Führung nach Jahrtausenden alles zur Erfüllung bringt, was die Allweisheit Gottes vorgesehen hat. Dies kann auf dem Gebiet der Zahlen sogar mit dem Verstand erfasst werden, denn wer Verstand hat, so heißt es in der Johannes-Offenbarung, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666. Ja, soweit dieses kleine Kapitel zu dieser Zahl. Vielleicht ist es für nicht alle gleich verständlich, was das bedeutet, vor allem wenn es heißt, eines Menschenzahl. Aber wenn wir immer wieder auch in den Offenbarungen lesen oder auch bei den alten Propheten hören, das haben die alten Propheten nicht gesagt, die haben nicht Christus zitiert, weil sie ihn damals ja noch gar nicht kennen konnten. Aber ich fasse mal zusammen, auch Paulus und so weiter, wie es da heißt. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ich gehe wieder ein zu meinem Vater, und ihr könnt mich hinfort nicht mehr sehen. Denn sonst kann nicht kommen der Menschensohn. Und mit ihm kommt Gottes Wort in Gänze. Dagegen ist das, was ich euch brachte, Stückwerk. Das ist jetzt ganz salopp übersetzt gewesen. Also die Frage ist, wer ist dieser Menschensohn? Was hat diese Zeit, in der wir jetzt stehen, mit ihm zu tun? Was kann da geschehen? Ich möchte euch diese Gedanken gerne fürs Wochenende mitgeben und werde selbst auch wieder das auf mich wirken lassen, wenn ich jetzt gleich rausgehe in die Natur und bete. Bete für diese Welt in diesem dunklen Zustand. Wer möchte, kann ja mitmachen. Wir hatten ja früher mal diesen Termin um 21.30 Uhr. Vielleicht tun es mal wieder einige. Stellen die Uhr danach. Und wir beginnen wieder mit dem gemeinsamen Gebet um 21.30 Uhr, jeden Abend, für diese Erde, die zum Guten ins Licht kommen möge, möglichst viele Menschen, die dabei sind. Danke.